Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Hilfe naht. Börner, mein Name. Rechtsmediziner.
Ich fand weder Spuren von Blut noch Urin oder Kot.
Er ist hier in meiner Wohnung.
Könnten Sie mir vielleicht mal erklären, was das alles hier soll?
Ja, natürlich. Wenn Sie uns erklären, wo Ihr Vater mit der Million hin ist.
Ein Teil der Spuren deutet darauf hin, dass die Situation eskaliert ist.
Haben wir es ja einmal nicht mit extrem smarten Superschurken zu tun.
Bei dem Opfer handelt es sich um Marlies Schrei.
Kriminalpolizei. Mein Name ist...
Mord oder Selbstmord. Alles ist möglich.
Hätten Sie es gewusst, fast die Hälfte aller fiktionalen Programme im deutschen Fernsehen sind Krimis. Obwohl ahnen kann man das schon, wenn man regelmäßig zur besten Sendezeit den Kasten einschaltet. Macht das Sinn? Und warum ist das so? Wollen wir heute mal hinterfragen. Mein Name ist Brigitte Beetz und unser Hörer heute heißt Jürgen Hase.
Ich wohne in Fürth bei Nürnberg. Ich bin gebürtiger Franke und bin seit 1,5 Jahren auch schon im Ruhestand. Ja, immer wenn ich mich am Abend an den Fernseher setze, eigentlich der Entspannung wegen, und ich bin nicht der Einzige, denke ich, dann kommen ab und zu Voranzeigen über Kriminalfilme, Gewaltdarstellungen. Ich finde das furchtbar. Es kommt eigentlich fast jeden Abend kommt das. Und ich muss schon sagen, ich habe mich da auch manchmal schon wirklich richtig geärgert darüber. Also mit fürchterlicher, brutaler Schießerei. Immer wieder sowas kommt. Ich muss meinen großen Protest hier erheben. Wir brauchen das nicht mehr. Es ist schon lange bekannt, dass Gewaltbilder und Gewaltdarstellungen, gerade auch bei labilen Menschen, insbesondere bei Jugendlichen zum Beispiel, diese auch unter Umständen zu Nachahmungen bewegen können und damit auch in ihren Gruppen zur Verrohung beitragen können. Es hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren immer weiter vermehrt und eigentlich verschlimmert. Und gerade für die jungen Leute, finde ich, ist das schlecht. Sind das keine guten Vorbilder? Ich finde, wir sollten dringend, schleunigst schnellstens, hier was dagegen unternehmen.
Das ist eine Kritik, die wir häufig in der Hörerpost haben, obwohl wir ja selber gar kein Fernsehen machen als Deutschlandradio. Und mit dieser Kritik hätten wir gerne Nadine Bilke konfrontiert, die Programmdirektorin des ZDF. Das ist ja eigentlich fast ja der Krimisender schlechthin, also der Sender, der sehr viele Krimis selbst produzieren lässt. Da bekamen wir aber auf wiederholte Nachfrage nur die spröde Mitteilung, sie stände nicht zur Verfügung. Schade eigentlich. Aber dafür haben wir zwei Experten, sowohl für Medien als auch für Krimis. Das ist zum Beispiel Gerd Hallenberger. Er ist freier Medienwissenschaftler, Mitglied im Kuratorium Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen. Und er beschäftigt sich hauptsächlich mit Fernsehunterhaltung und Populärkultur, auch als Jurymitglied des Grimme-Preises. Herr Hallenberger, können Sie die Kritik von Herrn Hase nachvollziehen?
Ja, ich kann sie zum Teil nachvollziehen, aber ich glaube, es könnte hier ein bisschen helfen, wenn man erstmal zwei Sachen ein bisschen auseinander nimmt. Zum einen das Thema Gewalt, Gewaltdarstellung und zum anderen das Thema Krimi. Weil der Witz ist ja bei sehr, sehr vielen Krimis, dass zwar der Gegenstand ein Verbrechen ist, aber der eigentliche Inhalt was ganz anderes. Dass es im Moment extrem viel Krimi im Fernsehen gibt, das hat Gründe, aber ich glaube, es hat auch viele Gründe, die eigentlich nichts mit Gewalt oder mit Mord zu tun haben, sondern unter anderem einfach damit, Krimi ist eine ganz simple Form. Man kann die tollsten, die wildesten und leider auch sehr gewalttätige Geschichten in dieser Grundform Krimi erzählen und man wird nie so leicht verloren als Zuschauerin oder Zuschauer, weil man weiß, es gab ein Verbrechen oder es wird eins geben. Das sind Menschen, die wollen dieses aufklären oder verhindern und zum Schluss passiert irgendwas und in der Regel wird es aufgeklärt. Das ist eine ganz leichte Form, ein roter Faden, den man nie aus dem Auge verliert und man kann alle möglichen Geschichten drumherum erzählen. Und vieles, was wir heute auch gerade in diesen massenhaften Krimi-Angeboten im Fernsehen haben, sind ja auch vielfach Formate, bei denen der Krimi lediglich so der Anlass ist. Stichwort Tatort Münster.
Ja, gut. Aber wieso meinen Sie jetzt, warum haben Sie dieses Beispiel gewählt, Herr Hallenberger?
Tatort Münster, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, dass man das Etikett Krimi auf etwas draufkleben kann, wo es eigentlich um was ganz anderes geht. Also Tatort Münster hat ja einen Großteil seiner Popularität auch deswegen, weil das ist halt eine Art Buddy-Komödie. Das sind halt diese beiden unpassenden Kumpels, Thiel und Börne, und man fragt sich eher, was machen die miteinander und was ist mit Frau Haller? Das heißt also, der Krimi, die eigentliche Krimi-Handlung, ist eigentlich mehr im Hintergrund.
Das ist ja auch nicht schlimm. Finde ich. Das kann man ja auch noch sehen. Und es gibt Beschreibungen aus dem täglichen Leben, aus dem Alltag auch mit. Das ist ja auch noch in Ordnung. Aber diese Krimis, die man hier in Voranzeigen kriegt und auch Krimis, wenn man sie sieht, Polizeiruf 110, arbeiten mit Unterbrechungen, ich sage mal mit schaurigen Einblendungen, die immer an eine obskure, okkulte Situation erinnert und bedrohlich wirkt, phasenweise, an manchen Stellen. Und das ist nicht gut, das brauchen wir nicht. Wir brauchen sowas nicht. Ich kann Ihnen sagen, was wir viel dringender bräuchten, wenn ich da auch was zu sagen hätte. Ich würde das sagen, wir bräuchten dringend eine weitere Aufklärung von unserem Erdball. Wenn jemand Spannung und Brutalität von unserem Erdball auch noch sehen will, könnte er das, wenn er in die Naturfilmsendungen eintauchen würde, sich aus der Tierwelt die Brutalität anschauen würde. Die gibt es zuhaufe dort.
Mehr brauchen wir nicht, ist jetzt wahrscheinlich auch Ihre Anmerkung. Aber ich würde jetzt auch meinen Kollegen Matthias Dell in Berlin noch mit in die Runde reinnehmen. Er ist Medienjournalist, Fernsehkritiker und schreibt seit 2010 wöchentlich über Tatort und den Polizeiruf 110. Matthias, wird dir der tägliche Meuchelmord nicht doch auch irgendwann mal zu viel?
Na, ich kann das schon verstehen, was Herr Haase meint. Das ist ja auch was, was wir jetzt als Medienjournalismus schon länger beklagen. Ich kann mich da auch erinnern, dass da die Medienkolumne Altpapier zum Beispiel mal aufgelistet hat, diese ganzen Titel, die im deutschen Fernsehen so rumschwirren, was alles mit Mord zu tun hat. Dann gibt es praktisch die Idee des Tatort, die ja so eine föderalistische ist. Man hat das Land abgebildet durch verschiedene Schauplätze und das hat sich ja mittlerweile verteilt, Europa, Istanbul, Soko, Lissabon, im Spaß gesagt. Also kurzum, das ist ja auch so eine Sache, die einfach dann nur noch neue Schauplätze sucht, wo, wie Herr Hallenberger sagt, es natürlich auch häufig darum geht, noch nebenher Tourismus zu erzählen und darauf Lust zu machen und der Krimi tatsächlich eben die einfachste Form ist, um Spannung zu erzeugen. Und darauf ist, glaube ich, so gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland hängen geblieben. Jetzt würde ich sagen, Herrn Haase, die Sorge nehmen, dass die Jugend dadurch verroht wird, weil mein Eindruck doch ist, dass die andere Sachen gucken werden, als das, was da im linearen Fernsehen oder die Mediatheken an Krimis rumsteht, was natürlich trotzdem nichts daran ändert, dass es dann darum geht, wie werden Sachen dargestellt. Ich würde auch sagen, dass ein Krimi häufig, auch allein, weil es irgendwie in Deutschland ja auch einen Jugendschutz gibt, wo man dann gucken muss, wie explizit man werden kann und so weiter. Aber es gibt natürlich in jedem Krimi trotzdem Sachen, die gezeigt werden, die sich vermitteln, die wie Sachen gezeigt werden, wie Sachen angeguckt werden. Das ist ja die Arbeit, die man dann als Filmkritiker leistet, zu beschreiben. Und da ist nur ein Beispiel, was mir in der diesjährigen Tatort-Polizeirufsaison aufgefallen ist. Da gab es gerade am Anfang häufiger Fälle, wo eben zum Beispiel Frauen umgebracht worden sind und wo dann auch es so einen besonderen Blick auf die quasi nackte Frauenleiche gibt, an dem auch wieder ganz viele Sachen hängen, die man sich im ersten Moment nicht klar macht. Das heißt, es werden durch diese Bilder natürlich Sachen vermittelt und dass es eben einfach diese Schwämme an Krimis gibt, das ist eben auch ein großes Problem, weil es natürlich so eine Monokultur schafft.
Stimmt denn mein Eindruck, dass die Krimis auch immer brutaler werden oder ist das nur, ja, meine anekdotische Evidenz, die sich nicht nachweisen lässt?
Also ich werde einmal vorsichtig. Natürlich gibt es bestimmt Sachen, die stärker gezeigt werden. Aber ich glaube, das kann man so nicht sagen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen so ein, sage ich es mal, kulturpessimistisches Gefühl, dass Sachen irgendwie immer werden, immer mehr, immer weniger, immer drastischer werden. Also ich glaube, da müsste man genau gucken. Und natürlich werden heute anders Sachen anders dargestellt als vor 40 Jahren. Wenn man sich anguckt, ein Standard mittlerweile in diesen ARD-Sonntagabend-Krimis ist zum Beispiel, dass da eine Leiche liegt mit diesem aufgeschnittenen Y, also wo sie wieder vernäht ist, weil der Gerichtsmediziner sie untersucht hat. Irgendwie, das sind Bilder, die findet man vor 40 Jahren überhaupt nicht. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Die machen dann auch alle nach, weil das irgendwie jetzt ein Standard geworden ist. Aber ob man sagen kann, dass sie brutaler geworden sind, da wäre ich mir nicht ganz sicher.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich bin hier ganz unbedarft gewesen bis vor Jahren noch, was diese Krimiszenenhäufigkeit auch betrifft. Mir ist das nur aufgefallen, es wird immer mehr und es wird auch immer brutaler. Ich muss dazu sagen, weil Sie gesagt haben, die Jugendlichen schauen vielfach das nicht an. Das ist auch ein Argument, das ich schon öfter mal gehört habe. Aber die Jugendlichen schauen auch im Internet oder machen diese Gewaltspiele. Das ist ja genau das Gleiche, was wir auch nicht brauchen. Aber da haben wir wenig Einfluss drauf, weil das ja ein weltweiter Markt ist. Aber auch das ist schlimm, dass immer nur so oder häufig so etwas dargestellt wird. Wir brauchen das nicht. Darf ich Ihnen ein Beispiel geben, was sich in der letzten Zeit zugetragen hat? Ist ein Umgewöhnungseffekt zum Beispiel passiert beim Thema Rauchen. Vor Jahren wurde das Thema Rauchen durch den Gesetzgeber erheblich zurückgedrängt. Rauchverbot und Restaurants und Gaststätten und öffentlichen Bereichen. Zunächst gab es ja starke Proteste des Raucherklientels. Ich weiß nicht, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, wenn Sie auch Raucher sind, aber ich muss es einfach so mal vergleichend darstellen. Heute aber regt sich kaum jemand mehr darüber auf. Auch die Zigarettenindustrie hat das verstanden und wurde verpflichtet, entsprechende Warnhinweise auf ihren Zigarettenpackungen abzudrucken. Das sieht man ja auch, wenn man in den Märkten da jetzt sowas sich zulegen will. In ähnlicher Weise, was die Gewaltfilmdarstellungen betrifft, könnte hier auch der Gesetzgeber gefordert sein, im weiteren Sinne sich auch um die Erhaltung, ja, ich würde sagen, einer volksgesundheitlichen Richtung hier eher den Vorzug zu geben. Denn das ist ja wirklich überhaupt nicht nützlich, in keinster Weise. Ich glaube, Sie werden sich da irgendwie schon schwer tun, das zu rechtfertigen, was da manchmal dargestellt wird.
Herr Hase, ich glaube, in einem Punkt gebe ich Ihnen sogar aus einem ganz anderen Grund recht, nämlich Fernsehen heißt ja immer auch, man gewöhnt sich an Dinge. Und wenn in einem Genre praktisch eine gewisse Wirkung gleich bleiben soll, ist es nahezu unvermeidlich, dass bestimmte Reize immer gesteigert werden. Das heißt also, die Beobachtung, dass vor 40, 50 Jahren ein ganz anderer Umgang mit Gewalt da war als heute, ist mit Sicherheit berechtigt. Ja. Ein anderer Punkt ist allerdings Stichwort Jugendliche und gewalttätiges Verhalten von Jugendlichen. Es gab, wenn ich mich recht entsinne, Ende der 90er Jahre war eine hochinteressante Studie von Herrn Pfeiffer, damals Kriminalwissenschaftliches Institut Hannover, zum Thema Killerspiele. Also, welchen Beitrag hat die Nutzung von Killerspielen auf damals Amoklauf an Schulen? Wichtiges Thema. Und dabei kam was ganz Interessantes raus. Der wichtigste Faktor, der gewalttätiges Verhalten von Jugendlichen erklärt, hat nichts mit Medienkonsum zu tun, sondern selbst erfahrene Gewalterfahrungen in der Familie und im Umfeld. Das heißt also, da kommen auch noch ganz andere, sagen wir mal, lebensweltlich nahe Faktoren rein. Ein dritter Punkt, dann höre ich auch gleich auf, die Geschichte mit, warum das heute und gerade in letzter Zeit so mehr geworden zu sein scheint. Also ich kann also aus meiner eigenen Seherfahrung sagen, ich habe das Gefühl, bestimmte Szenen hätte man sich vor 20 Jahren so nicht zu zeigen getraut. Aber wie gesagt, das gesamte mediale Umfeld hat sich auch verändert. Das heißt, viele Menschen haben sich an viel, viel mehr gewöhnt als in früheren Zeiten. Ich entsinne mich noch, in den 60er Jahren wurde mal Bonanza. Ja. Die Älteren werden sich erinnern, Bonanza abgesetzt, weil es sei zu gewalttätig. Da würde ja, es sei ein Western, da würde ja immer nur geschossen. Das heißt also, die Wahrnehmung da hat sich schon erheblich auch verändert.
Ja, das weiß ich, weil ich habe selber Kommissar geguckt und Bonanza geguckt, das kenne ich alles von früher, weiß ich. Aber, wenn ich Ihnen eins dazu sagen kann, das ist lange her. Die Zeiten haben sich merklich geändert und die Gewalt, die relative Gewalt von damals, hat sich in die heutige Zeit zu einer immer mehr frequentierteren direkten Situation in die Realität umgewandelt. Das ist anders geworden. Deswegen ist das auch das Fernsehen, war ja längst nicht nur so verzweigt vor Jahrzehnten, wie Sie die angesprochen haben. Das gab ja nur wenigere Kanäle. Und ich spreche jetzt ja nur von den öffentlich-rechtlichen Kanälen. Von den privaten will ich gar nicht reden. Ja, aber die öffentlich-rechtlichen, die eigentlich auch eine informationsmäßige Aufgabe haben, Bürger und Bürgerinnen zu informieren, auch zu informieren. Aber wir brauchen diese Gewaltdarstellungen, das brauchen wir nicht.
Nun wird aber dann das ZDF zum Beispiel sagen, also uns gegenüber wollten sie sich ja nicht äußern, aber sie haben sich ja auf Facebook und so häufiger schon mal dieser Kritik gestellt, dass sie sagen, erstens, man kann damit eben viele gesellschaftliche Entwicklungen abbilden und zweitens ist es natürlich auch so, viele schauen es durchaus gerne. Also es gibt eine Untersuchung, dass im Jahr 2021 waren von den 100 meistgesehenen Sendungen 89 Krimis. Das würde ja dafür sprechen, dass die Menschen es ja durchaus sehen wollen, auch wenn einige daran doch relativ viele Kritik haben.
Ich würde sagen, die Menschen lassen es über sich ergehen. Sie schalten das ein und lassen es dann laufen. Ja? Weil sie abends sitzen sie auf ihrer Bank oder ihrem Sessel oder ihrer Liege und schauen da halt rein. Sie sind irgendwie auch ein bisschen müde nach dem langen Arbeitstag. Man schaltet ab, man will eigentlich abschalten. man will sich ja nicht verdüstern, man will sich ja eigentlich erheitern. Und eine Vorbildfunktion, finde ich, käme hier dem Fernsehen schon zu, indem man nicht in diese negative, bedrohliche, schwierige Situation immer wieder abdriftet und zeigt, sondern doch eher mal was Kreatives, Neues, Heiteres und Lustigeres und Perspektivisches darstellt. Da gäbe es so viele Möglichkeiten.
Ich wollte eigentlich nur ganz kurz einen kleinen Aspekt einwerfen. Wenn man sich mal die Geschichte von Krimi anguckt, also angefangen als literarischem Genre im 19. Jahrhundert, die Kernbotschaft ist eigentlich eher eine positive. Natürlich, schlimme Dinge passieren, Verbrechen geschehen, aber es gibt Menschen, die sorgen dafür, dass die Schuldigen hinter Schloss und Riegel gebracht werden, dafür sorgen, dass zumindest der vorläufige Stand von Ordnung wiederhergestellt wird. Und gerade als wichtiges Motiv, sich sowas anzuschauen, ich habe vor unserem Gespräch ja noch ein bisschen bei Freunden mich umgehört, Kernmotiv, skurrilerweise, ich hätte es nicht gedacht, ist eigentlich immer noch das Motiv, weshalb gerade im 19. Jahrhundert auch Kriminalliteratur beliebt wurde, nämlich das Mitraten. Man möchte rauskriegen, wer war es denn nun? Und gerade die sogenannte offene Täterführung, das heißt Zuschauerinnen, Zuschauer, sieht sofort, wer Täter war, ist nicht so verbreitet. Also Mitraten ist immer noch ein wahnsinnig wichtiges Motiv.
Ich kann da vielleicht anfügen, also dass das ZDF sich zum Beispiel nicht äußert, würde ich sagen, ist bezeichnend. Und dafür, dass die nämlich nicht wirklich Verantwortung dafür übernehmen, was sie eigentlich hier produzieren. Und man kann die Sache, das wäre vielleicht so ein bisschen das, was Sie, wo wir uns so ein bisschen begegnen, Herr Haase, kann man natürlich auch sagen, wenn jetzt das ZDF sagt, die Leute wollen es aber sehen, kann man natürlich sagen, was sollen die Leute im ZDF denn sonst sehen, wenn es nur Krimis gibt? Also das ist eben diese Einfallslosigkeit der Redaktionen, dass man aus Angst vor Bedeutungsverlust das, was funktioniert, wird halt so lange gemacht, macht, bis es nicht mehr funktioniert irgendwie. So kann man ja auch erklären, wie dann zum Beispiel mit dem Tatort Münster, der dann ins Krimi-Komödie gegangen ist, dass ganz viele Nachfolger auch in anderen Formaten gefunden hat, weil man plötzlich mit Täterraten und halt Witz oder lustig sein was erzählen kann. Also das ist so das, was natürlich eine Kritik ist, dass es einfach unglaublich einfallslos ist und man ja auch sagen könnte, wenn man wiederum anguckt, die Geschichte des Polizeirufs zu DDR-Zeiten, da war es ja bei Weitem nicht so, dass immer ein Mord da sein musste, sondern da hat ja auch gereicht, man hat überhaupt ein Verbrechen, also jemand stiehlt Volkseigentum, um damit das eigene Wochenendhaus schön zu machen. Das ist ja trotzdem ein Schuldiger. Da kann man auch raten, wer das gewesen ist oder sowas. Also man muss praktisch nicht unbedingt einen Toten haben, eine Leiche zeigen, um Spannung zu haben und Mitraten zu ermöglichen.
Es gab ja auch mal so Formen des Wirtschaftskrimis, Schwarz-Rot-Gold, kann ich mich erinnern. Das war eigentlich auch ultra spannend, obwohl es da ja auch nie um Mord und Totschlag ging.
Genau, deswegen würde ich sagen, das ist eben auch Teil dieser quasi, wenn man das so nennen will, Mainstreamisierung, die halt passiert, dass irgendwie alle auf die anderen gucken, weil irgendwie auch die Konkurrenzen größer geworden sind und man macht halt das, was scheinbar funktioniert und wo die Quoten das noch hergeben. Man merkt ja auch beim Tatort, das wird auch ein bisschen weniger, obwohl das immer noch so ein Platz ist, der am meisten geguckt wird, verglichen mit anderen Formaten, außer Sport im Öffentlich-Rechtlichen. Und da kann man ja auch eindeutig sehen, ab Mitte der 90er Jahre, der Privatfernsehschock, die Öffentlich-Rechtlichen wissen nicht so richtig, was sie tun sollen, wissen auch nicht mehr so richtig, was ihre eigenen Qualitäten sind. Und dann sagen sie einfach, das, was erfolgreich ist, das machen wir jetzt erfolgreich. Und dann entstehen ja so Sachen, dass die Sachen sich alle ähnlich sein müssen und dass man irgendwie nur noch das macht und dass es immer den Mord geben muss, unausgesprochen. Aber meistens ist es ja so. Genau, das sind so Effekte, die dann dadurch entstehen und die dann wiederum dazu führen, was sie dann jeden Tag erleben, dass da eben nur Krimis laufen. Und genau, ich würde umgekehrt aber auch sagen, so ein bisschen davor warnen mit dem Kulturpessimismus. Es gibt gerade bei Ihnen in der Gegend, Herr Haase, in Nürnberg ein sehr tolles Filmfestival, der sogenannte Hofbauer-Kongress. Das sind also sehr spezialisierte Filmegucker, sage ich mal. Die schauen sich so deutsche oder auch internationale Filmgeschichte aus so 60er, 70er, 80er oder auch früher Jahren an. Die haben so einen leichten Zug oder einen starken Zug ins Nerdige, sage ich mal, und eine Auffassung davon, dass das also nicht der Kanon ist, den oder denn was andere für den Kanon halten. Das sind also sehr viel Exploitation-Filme, auch ein bisschen gewaltvolle und so weiter. Und wenn man das sich anguckt, was früher so an Bildern gezeigt wurde, dann hat man häufig das Gefühl, das würde heute so gar nicht mehr gedreht werden. Also diese Form von unmittelbarer Gewalt oder auch, dass da irgendwie wieder Frauen behandelt werden. Jetzt sind es natürlich auch irgendwie Filme, die da in diese Richtung gehen. Aber ich will damit nur sagen, also das fällt dann beim Rauchen ja auch immer wieder auf, dass das Erste, was man bei alten Filmen sieht, was ich auch ganz häufig erlebe unter den Texten, die ich dann schreibe, dass die Leute sofort sagen, ach, die rauchen ja noch oder sowas. weil das heutzutage eigentlich nicht mehr stattfindet. Also deswegen wäre ich da so ein bisschen vorsichtig.
Was machen die? Die rauchen? Ich habe das nicht verstanden.
Die rauchen. Also ach, dass im Film noch geraucht wird. Das fällt einem ja heute auf, wo ja. es seltener geworden ist. Und wenn heute es jemand macht, wird gesagt, toll, dass die es noch machen, so als so eine widerständige Geste. Guckt man sich einen Film an aus den 90er Jahren, wo das ganz normal gewesen ist, ja. fällt einem auf, wie ungewöhnlich es heute ist, weil es heute eigentlich viel, viel seltener passiert.
Ja, ganz richtig, selten. Es sei denn, genau als Zeitkolorit. Das heißt, man möchte markieren, dass eine bestimmte Szene in einer bestimmten Zeit spielt. Und die Klassiker dafür sind natürlich, irgendwelche Menschen rauchen in allen möglichen Situationen oder auch in der Krimi-Geschichte sehr beliebt. Wenn man sich zum Beispiel ZDF-Krimis um 1970 anguckt, da hatte der Kommissar, und zwar genau der, immer noch eine Flasche Cognac im Schreibtisch stehen und der Tag begann häufig erst mit einem Kaffee mit etwas Verlängerung drin.
Aber trotzdem, ganz kurz nochmal, ich will Ihre Zeit da nicht zu lange strapazieren, aber es ist ja doch so, wie bei unserem Konsum generell, es wird vielfach gefordert, wir sollten umweltbewusster sein, energiesparender und so weiter. Es ist aber doch vielfach so, das, was angeboten wird, das kann ich auch nur kaufen oder nur nehmen. Und bei den Medien im Fernsehen ist es doch so, sage ich, das, was angeboten wird, das wird auch konsumiert und gesehen.
Das wäre eine Aufforderung an die Sender im Grunde, was ja auch Matthias Dell schon gesagt hat, mal kreativer zu sein und wirklich mehr Anstrengung ins Programm zu geben, oder?
Richtig.
Würde ich sagen, aber wäre meine Befürchtung, wir sehen es ja, dass niemand da ist, dass einfach da viel zu viel, ja, Desinteresse, Angst da ist, das auch zu verteidigen, weil ich glaube, letztendlich lässt es sich nur verteidigen dadurch, dass man sagt, das funktioniert halt. Man setzt den Leuten das immer Gleiche vor und sagt dann, das wollen sie halt essen. Das ist das, warum wir, glaube ich, häufig über die öffentlich-rechtlichen Sender dann reden, weil die ja die Möglichkeit hätten, es anders zu machen, weil sie nicht darauf angewiesen sind, dass sie durch Werbeclips Geld verdienen.
Jein, Herr Dell, da muss ich doch mal ein bisschen dazwischen grätschen. Es gab da nämlich mal ein historisches Beispiel, das zeigt, ganz so einfach ist es auch nicht. Und natürlich ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk ein ganz anderes Ökosystem als privatrechtlicher Rundfunk, aber trotzdem gehören sie beide gemeinsam zur Gesamtheit, Mediensystem. Viele werden sich noch erinnern, es gab mal von Reiz Heimat. Mehrteiler, super gut, und dann gab es irgendwann mal die zweite Heimat. Und das war eine völlig andere Art von Erzählung. Und zunächst wurde gesagt, toll, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen sowas heute noch macht. Das war dann schon so 90er Jahre. Es stellte sich nur raus, trotz bester Sendezeiten, Freitag 20.15 Uhr, die Zuschauerzahlen von dieser zweiten Heimat waren ziemlich schlecht. Und schon hagelte es Proteste und die hießen, wie kann öffentlich-rechtliches Fernsehen zur besten Sendezeit Minderheitenprogramm machen? Also ganz so unabhängig ist das auch nicht. Aber ein anderer Punkt, Herr Haase, da haben Sie vollkommen recht, habe ich auch schon häufiger mal mich mit beschäftigt. Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer sind traditionell in einer Situation, die heißt als Fachbegriff Forced Choice, das heißt erzwungene Wahl. Man kann immer nur wählen zwischen dem, was da ist. Vollkommen richtig, wie im Supermarkt. Der Witz ist nur, Fernsehen, öffentlich-rechtliches Fernsehen als Teil von Mediensystemen und Fernsehen ist längst ja nicht mehr alleine da. Das heißt also, wir beobachten ja seit 30, 40 Jahren nicht nur, dass aus Angst, Zuschauer Marktanteile zu verlieren, immer mehr Sender immer sagen, oh, wo läuft was gerade, müssen wir auch machen, noch eine Kopie, bis auch der letzte Zuschauer und die letzte Zuschauerin sich gelangweilt abwenden. Das heißt, wir haben ängstliches Fernsehen. Erst waren es nur die Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich nur verlieren könnten. Inzwischen verlieren auch Privatsender jede Menge Zuschauer, Marktanteile. Auch RTL ist mittlerweile bald froh, wenn die auf 10% kommen. Ja, und die eigentlichen Gefahren, auch die inhaltlichen, die liegen längst nicht mehr in dem, was wir als Fernsehen kennen.
Kurz zur Finanzierung ist es doch so, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen hauptsächlich über den Rundfunkbeitrag der GEZ, das habe ich mir mal nachgeguckt, 18,36 Euro monatlich einheben kann oder jetzt berechnet pro Bundesbürger. Und da kommt es auch überhaupt nicht drauf an, wie die Einschaltquoten sind. Das wird immer der Betrag sein, der immer fällig wird pro Monat. Und das ist auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das das so festgelegt hat. Unabhängig von den Einschaltquoten und Werbeaufträgen muss der öffentliche Rundfunk in der Lage sein, eben hier zu senden.
Da würde ich Ihnen beipflichten, Herr Haase, wobei natürlich das, was Herr Hallenberger gerade meinte, genau, schien mir als Argument auch ein bisschen schwach. Dahinter steckt, glaube ich, der Gedanke, dass man sagt, wenn natürlich praktisch keiner mehr guckt oder wenn das irgendwie plötzlich bedeuten würde, es gibt beim Tatort eben nicht mehr den Marktanteil oder die 10 Millionen hochgerechneten Leute, die das gucken, sondern es sind nur noch 200.000, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass sofort von anderen Medien, die kein Interesse dran haben, dass es sowas gibt, gesagt wird, warum bezahlen wir dafür dann noch, wenn es eh keiner guckt. Das ist, glaube ich, der Teufelskreis, in dem die Öffentlich-Rechtlichen gefangen sind. Aber da würde ich sagen, wenn man eben ein Selbstbewusstsein hätte, und das sind ja auch Debatten, die uns jetzt bevorstehen, die ja teilweise schon angefangen haben, seit der RBB-NDR-Krise und damit auch quasi der Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass man sich natürlich fragen muss, es kann ja nicht sein, also 1945 oder als die Alliierten angefangen haben, dieses System nach Deutschland zu bringen, da hat keiner daran gedacht, dass jetzt das Ziel wäre, dass es irgendwie 27 verschiedene Sokos in 35 verschiedenen Ländern gibt irgendwie. Und das kann auch keiner wirklich erklären, dass das der Sinn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei. Also da wird es auf jeden Fall auch wahrscheinlich zu Sachen kommen, die sich verändern werden, allein schon durch diese Krise.
Ja. Also der entscheidende Punkt war ja in der Nachkriegszeit, das ganz wichtige Modell im Hintergrund war ja genau die BBC in Großbritannien. Und die offizielle Umschreibung der BBC ist Treuhänder der Öffentlichkeit.
Richtig.
Das heißt also ein Fernsehen, ein Rundfunk, der wirklich für Gesellschaft, für also heute modern gesprochen Zivilgesellschaft da ist und dafür auch Leistungen erbringt. Und wenn man sich anguckt, allein das Portfolio der momentan öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, da ist ja nun auch im Bereich Kultur, im Bereich Information über Phoenix One, ZDF Info und, also auch schon eine erhebliche Breite da. Nur es ist genau nicht die Breite, die die großen Marktanteile erreicht. Das sind genau ARD, ZDF und dort vor allem Krimis.
Wenn Sie was anderes anbieten würden und die Krimis zumindest, das wäre hier mein dringendster Appell, dass wenigstens das passieren würde, dass man diese Sendungen vertauscht. Markus Lanz und wie die alle heißen da, diese Diskussionsforen, da kann man geteilter Meinung sein, ob gut oder weniger gut oder wem was gefällt oder nicht. Aber das sind doch Sendungen, das höre ich aus dem Bekanntenkreis, auch teilweise von Nachbarn, wenn das nicht immer so spät käme. Ja, man könnte das leicht auch mal umdrehen, dass man diese Krimis und diese Geschichten nach hinten verlagert, in die späte Nacht. Häufig sind die Berufstätigen da, schauen sich diese Diskussions- oder diese Talkshows an und werden in die späte Nacht hineingezogen dadurch. Das ist wieder ein Ärgernis, auf das ich auch da wieder aufmerksam machen muss. Das hat mich selber auch schon während meiner beruflichen Zeit noch wirklich echt geärgert. Ja, bis nach zwölf wird man hineingesogen, weil man hier die Gedanken und die Diskussion dann eben doch bis zu Ende mitverfolgen wollte. Und das wäre auch ein dringender Appell, dass man das vertauscht.
Das ist ja die Frage, Herr Haase, ob sich das durch einen Appell lösen lässt, weil die Beobachtung ja gerade die ist, dass in den letzten Jahren genau das passiert ist, dass also jetzt mal ganz drastisch gesagt, so lange wie möglich der Brei angeboten wird, der jetzt irgendwie immer wieder anders aussieht, aber letztendlich irgendwie 27 Sokos in 35 Ländern ist. Und dann das, was irgendwie ein bisschen als schwieriger gilt, als anspruchsvoller gilt, das wird dann in die dritte, vierte, fünfte Primetime geschoben, wie dann diese Erklärung dafür heißen, dass man es irgendwie doch noch angeblich Leuten zeigt und sowas. Und das ist natürlich ein Problem dieser ganzen Sorge davon, dass wenn die Leute davor sitzen und irgendwas sie stört, dann zack, schalten sie weg und zack, ist die schöne Quote vorbei und so weiter.
Also, die Quote brauchen wir nicht. Wir brauchen sie ja nicht, die Quote. Brauchen sie nicht.
Das würde ich halt Ihnen sofort beipflichten. Man könnte zum Beispiel sagen, das würde für die dritten Programme extrem helfen, wenn man sagen würde, es wird einfach keine Quote mehr gemessen. Die haben eh kein Werbeprogramm. Und die Quotenmessung führt nur dazu, dass Leute, die dann praktisch nicht mehr durch was anderes als die Quote bestimmen können, ob sie sinnvolle Sachen machen oder nicht, dass die dann davon entlastet werden, dass sie nur auf die Quote gucken, was ja immer dazu führt, das ist ja wie in der Bundesliga dann, dass dann logischerweise einer dieser Sender der Letzte ist. Und der denkt dann, wir machen alles falsch. Dabei ist vielleicht nur, dass die Sonne schön und die Quote Messung falsch. Also da würde ich zum Beispiel sagen, kann man sofort sagen, stellt doch mal die Quote für die Dritten ein und guckt mal, was dann passiert an Programmen, wenn man plötzlich nicht mehr dieses Gelände hat, ach, es gucken ja so viele und das gefällt den Leuten, sondern dass man gucken muss, was ist denn das, was eigentlich relevant ist, was für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Bedeutung ist.
Also ein kleiner Punkt, der ist uns schon mal bei Grimme häufiger aufgefallen. Ich bin ja seit etlichen Jahren in Jurys für den Grimme-Preis auch dabei. Und wir scherzen schon seit Jahrzehnten eigentlich, die Primetime für Qualitätsprogramme ist Mitternacht.
Aber für Berufstätige ist das gar nichts. Ist das, also diese
Mitternacht. Aber benutzen Sie nicht auch Mediatheken?
Ja, das ist auch ein Thema, da kann ich Ihnen dazu sagen, wenn ich bin zahlender Bürger, ich zahle im Monat diese 18 Euro und so weiter, wieso soll ich denn in die Mediathek gehen? Und ich will auch tagsüber, also ich gehöre zu denen, die tagsüber nie Fernsehen gucken, mache ich nie. Wenn, dann schalte ich mir den Abend an, zur Entspannung, zum Abschluss des Tages. Ich brauche sonst das Fernsehen nicht unbedingt. Aber ich schaue mir das nicht mitternachts an, bewusst. Oder ich schaue mir auch die Mediathek selten an. Außer es ist ganz speziell irgendetwas, wo ich sage, zum Beispiel von dem Helmut Schleich, kennen Sie den bayerischen Kabarettisten?
Aber natürlich.
Kennen Sie, ne? Das ist wirklich was lustig ist, was das schaue ich. Das habe ich mir in der Mediathek das ein oder andere Mal auch schon wieder rausgeholt und habe mir es angeguckt, weil das wirklich auch sinnig ist, manches, was er gebracht hat. Ja? Und er den Strauß ja wirklich imitieren kann, ja, wie kein anderer. Ja?
Das muss besser wirklich, als Strauß selber.
Ja, Strauß selber, genau. Und das muss ich wirklich sagen, das ist super. Ja. Ja, für solche Punkte, solche einzelnen wenigen Punkte, mache ich mir was aus der Mediathek, aber sonst brauche ich das nicht.
Auch nicht so im Infobereich, Dokumentarfilme, Nachrichten, Hintergrunddokumentation.
Wenig, also ich selten, muss ich wirklich sagen. Brauche ich nicht, nein, eigentlich nicht.
Also ich persönlich muss sagen, ich gucke mittlerweile relativ viel Fernsehen am Vormittag, wenn ich auf dem Crosstrainer bin, und da gucke ich vor allem Dokumentationen, da gucke ich vor allem ein alter Karlauer, ich weiß, Arte.
Okay, gut.
Und da bin ich dann auch sehr dankbar, wenn ich in den Mediatheken da was Passendes finde. Gut, nur da hätte ich noch eine ganz andere Kritik. Die sind teilweise immer noch so grauenvoll schwierig zu erschließen. Man kriegt keinen richtigen Überblick und muss im Prinzip vorher schon wissen, was man finden will.
Stimmt auch, manchmal schwer
zu sehen. Das ist sehr unübersichtlich.
Gebe ich Ihnen recht.
Herr Haase, was hätten Sie denn lieber als so ein Krimi? Haben Sie da spezielle Vorstellungen?
Ja. Ich habe ja schon mal Anregungen gegeben. Naturwissenschaftliche Sendungen, technische Sendungen oder eben Sendungen aus der Natur, aus dem Tierreich, die manchmal auch furchtbar brutal sein können, was man da für Bilder sieht. Das kann man auch zeigen, wenn das Menschen sehen wollen, wie brutal unsere Natur ist, unsere Tierwelt ist.
Wenn ich da vielleicht anknüpfe, die Naturfilmfrage, das ist ja auch so ein Standard zum Beispiel wiederum in Krimis, wenn Leute gezeigt werden, die zu Hause etwas desperat vom Gerät sitzen oder irgendwas Verdächtiges ist, dann laufen meistens zur Beruhigung Naturfilme. Manchmal erzählen die dann auch irgendwas, was wiederum auf die Handlung bezogen werden soll. Und das Erstaunliche bei diesen Naturfilmen, die ja in den letzten Jahren auch nochmal durch technische Möglichkeiten und Inszenierungsvarianten ganz neue Bilderwelten erschlossen haben. Die Kameras sind kleiner gewesen, das heißt, man kann da auch irgendwo Sachen beobachten, die man früher vielleicht nicht so gut beobachten konnte. Da geht es ja, wie Herr Haase sagt, auch wiederum häufig eigentlich nur darum, wann reißt der Löwe endlich die Antilope irgendwie. Und zwischendurch ist so ein bisschen Bewegung vom Wasserloch zu Wasserloch, aber eigentlich ist praktisch das, was, jetzt muss ich fast pornografisch sprechen, aber egal, also was im Krimi oder was im irgendwo die Tat wäre, ist da halt, dass der Löwe reißt die Antilope. Und ich würde noch sagen, anfügen, das ist natürlich die große Schwierigkeit, wie macht man es besser? Man kann sich auf Sachen besinnen, es gibt ja im Fernseharchiv ganz viele Schätze. Wenn wir vom Bayerischen Rundfunk sprechen, da gab es mal einen Regisseur, Dieter Wieland heißt er, glaube ich, der hat in den 80er Jahren im Prinzip Umweltfilme gemacht über die Verschandelung oder auch Umweltfragen in Städten und Gemeinden irgendwie. Ich glaube, was mich zum Beispiel auch bei den Talkshows, was ja auch die gleiche Monokultur ist, ob das jetzt Maischberger, Lanz, Hart aber fair oder Anne Will heißt, die Unterschiede sind graduell. Warum schafft man es nicht, wenn man schon vier davon hat, Maybrit Illner habe ich vergessen, fünf. Warum schafft man es nicht, ein anderes Format zu machen, das vielleicht auch mal über Politik anders spricht, als eben in diesen Situationen, wo es ja auch darum geht, Erregung zu schaffen, Aufmerksamkeit. Und da sind wir natürlich wieder bei den Bedingungen, da können wir lange appellieren, aber solange das von Produktionsfirmen produziert wird, die dafür beauftragt werden, die privat praktisch organisiert sind, kommerziell organisiert sind und die dann eine Quote abliefern müssen, weil das ist, woran sich's bemisst, solange werden die so funktionieren. Also da müsste irgendwas anderes passieren und vielleicht denke ich mal, die Kreativität setzt da ein, Herr Herr Haase, wenn wir einfach die Quote streichen?
Dann fasse ich mal unsere Diskussion zusammen und sage, wir fordern sozusagen eigentlich relativ unisono mehr Kreativität in den Sendern. Vielleicht auch mal zu überlegen, wie die sogenannte Programmierung verläuft, ob alle Krimis in der Primetime unbedingt gut aufgehoben sind. Und vielleicht auch einfach mehr Rückbesinnung auf öffentlich-rechtliche Werte. Und das war nach Redaktionsschluss. Heute mit unserem Hörer Jürgen Haase, dem Medienjournalisten und Fernsehkritiker Matthias Dell und dem Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger. Und wenn Sie mal dabei sein wollen, vielleicht schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz.